ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die Band, die nach uns gespielt hatte, die hatte ein Problem.
Schon seit dem Männer All Glatt Album war meine Fanbegeisterung merklich abgekühlt.
Meine auch.
Ich hab's in der Hand.
Ich kam mir plötzlich vor wie die Höhner als Politrock-Band.
Du musst da gar kein super Gitarrist für sein. Du spielst das irgendwie komisch. Das wird niemand so spielen können.
Nee. Da kam die Frage, what the hell is this, Fritz?
Eigentlich ein schöner Song, aber warum treffe ich den Ton?
In meinem nächsten Leben würde ich Noten lernen, mit Sicherheit. Und würde mich auch mal schlau machen über Harmonielehre. Aber ist jetzt zu spät.
Ich bin Frank König, hallo. Ja, so kann's gehen. Da erzähle ich euch neulich in unserem Jahresrückblick, wie schwierig Sonderfolgen der Meilensteine zu realisieren sind. Tja, ein paar Wochen später gibt's schon eine. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, hat mein Vater schon gesagt. Und zu feiern gibt's eine Menge, wenn diese Folge der Meilensteine am 30. März 2026 erscheint. Feiert Wolfgang Niedecken seinen 75. Geburtstag. Nun sind wir aber in einem Dilemma, denn man soll ja nicht vorzeitig gratulieren. Und heute, da wir die Folge aufzeichnen, ist der 18. März. Wir gratulieren und feiern trotzdem, denn nicht nur Wolfgang wird 75, sondern Bab auch 50 Jahre alt. Und das ist natürlich auch ein Grund zum Feiern. Wow, 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert. Also aus ganzem Herzen herzlichen Glückwunsch, Wolfgang Niedecken.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
Mit dabei aus der SWR1 Musikredaktion unser Bab-Experte und Fan Benjamin Brendebach. Hallo Benjamin.
Hallo.
Und wir sind auch heute nicht in Mainz im Studio, sondern in Köln an einem besonderen Ort. Wir sitzen mit unserem mobilen Podcast-Kit im Marweg Studio 2. Hier wurden Bab-Alben wie zum Beispiel Half So Wild oder Radio Pandora aufgenommen. Früher war das EMI-Studio mit so illustren Kunden wie Tina Turner oder Pink Floyd und auch Herbert Grönemeyers Meilenstein 4630 Bochum ist hier aufgenommen worden. Also wirklich ein ganz besonderer Ort mit, man kann so sagen, Patina, oder?
Absolut, ja.
Das ist wunderbar. Wenn ich hier reinkomme, fallen mir 1000 Geschichten ein. Da könntest du extra Podcast draus machen, was mir hier alles einfällt. Lustige Sachen, traurige Sachen, aber wunderbar, wunderbar. Ich bin hier so gerne. Und vor allen Dingen hier Wolfgang Stache, my man, wunderbarer Mann.
Ja, da haben wir vorhin auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir hier nicht mal eine Folge machen sollten über Produzenten und die Alben, die hier aufgenommen worden sind. Mal gucken, uns gefällt sie jedenfalls sehr gut. Dann geht gleich der Dank raus an Wolfgang Stach, genannt Stackman, dass wir heute hier sein können, auf jeden Fall. Ein bisschen paradox ist es schon, denn wir sitzen hier in einem legendären und super gemütlichen Tonstudio, aber es geht um 50 Jahre Bab Live. Der Grund, zum Jubiläum gibt es eine Box mit 50 Live-Aufnahmen aus 50 Jahren. Naja, auch Live-Aufnahmen werden ja letztlich im Studio gemischt. Insofern passt das an diesem kultigen Ort auf jeden Fall. Das neue Werk heißt Paar Tage später, 50 Jahre Bab Live, das Besondere unserer heutigen Show. Wir reden also nicht über einen speziellen Meilenstein von Bab, sondern über Bab als Liveband im Spiegel der Zeit sozusagen. Und natürlich ist so ein 50 Jahre Album per se schon ein Meilenstein, auch wenn wir in der Regel keine Neuerscheinungen besprechen. Ach, das treue Bar-Publikum, immer zur Stelle.
Und die können so schön singen.
Wolfgang, das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich mir die Zahlen zu Gemüte geführt habe, 50 Jahre Bab, 75 Jahre Wolfgang Niedecken, da war bei mir dieser Wow-Effekt. Du warst 25, als es so langsam losging bei euch. Der nationale Durchbruch kam dann mit den beiden Meilensteinen für Usteschnigge und Von Drinnen nach Drose. Anfang der 80er haben wir ja beides hier schon besprochen. Mit 25, da hatte ich mein hoffnungsvollstes und vorerst auch letztes Musikprojekt schon hinter mir. Ich will sagen, ihr wart bei eurem Karrierestart in dem Alter, in dem viele erstmal nicht professionelle Bands wegen Familiengründung, Beruf und so weiter auseinanderfallen. Du hast mit deiner Band da erst so richtig losgelegt, vielleicht ein Erfolgskonzept, die jugendlichen Rockstar-Träume schon abgelegt zu haben, um wirklich erwachsener Rocker zu werden?
Nein, das war ja überhaupt nicht geplant. Das war ja überhaupt, wir hatten überhaupt keinen Karriereplan und nichts. Das waren ja die Leute, die bei uns am Anfang gespielt haben. Das waren alles Jungs, die in den 60er Jahren in irgendwelchen Beatbands gespielt haben. Mhm. Und dann triffst du die irgendwo auf Feten oder an der Theke und dann machst du noch Musik. Ja, mit wem denn? Ja, aber hast du dein Schlagzeug noch? Ja, ja, steht im Keller. Also da, so, und dann davon triffst du immer mehr. Und dann lass uns doch mal irgendwo einen Proberaum besorgen. Und dann jammen wir einmal in der Woche und haben ein bisschen Spaß. Und das sollte es auch sein. Das sollte es sein. Das war nach meinem.
Also, ihr hattet diese Flusen eigentlich schon abgelegt, dass man Rockstar werden will?
Nein, das war überhaupt nicht dran gedacht. Also, bevor ich Malerei studiert habe, also 70 habe ich angefangen zu studieren und dann habe ich noch meine Band, die ich damals hatte, die habe ich noch ein bisschen betrieben bis 71 und dann wurde mir aber klar, wenn ich jetzt Malerei studiere, das muss ich konsequent tun, das muss ich die Musik an den Nagel hängen. Es war eigentlich ganz schön, was wir da gemacht haben. Wir hatten einen sehr guten Gitarristen, wir konnten schön viel Hendrix, Daniels After, John Mayle spielen und das war klasse, war eine prima Band, aber das ging einfach nicht mehr und ich musste meinem Vater ja nun auch beweisen, dass ich ernsthaft studiere. Weil der hat das sowieso alles nicht gern gesehen. Die Musik hat er nicht gern gesehen, das mit der Malerei hat er auch nicht gern gesehen, aber ich musste ihn halt irgendwie auch beruhigen, ich mach das jetzt so. So, und dann nach einem Studium kam dann der Zivildienst und beim Zivildienst habe ich zusammen mit einem Typ, der viel Bob Dylan gehört hat, der auch dem Dylan treu geblieben ist, auch über diese Alben, die etwas langweilig waren. Und ich habe mir dann lieber Led Zeppelin-Platten gekauft in der Zeit. Und der hat mich aber dann vertraut gemacht mit den Sachen wie Blood on the Tracks und Desire. Ja. Und auf einmal war ich wieder voll drin. Und dann habe ich natürlich nachmittags in der alten Tagesstätte, also vormittags habe ich Essen auf Rädern rundgefahren und nachmittags in der alten Tagesstätte dann mit den Oldies dann auch unter anderem auch ein bisschen Musik gemacht. Mhm. Und das waren dann halt kölsche Lieder, Blackfish-Lieder, weißt du, was man so kennt. Und das war so schön. Das war wunderschön und dann kam dieser Anruf von unserem damaligen Saxophonisten, er hätte irgendwo einen kleinen Bauernhof geerbt und wenn wir da jetzt den Hühnerstall restaurieren würden, dann könnten wir wieder proben. Ja, kommen wir vorbei. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Ja. Und dann waren wir auf einmal bei jeder Probe andere Musiker. Ja. Und dann komme ich halt irgendwann an und habe meinen ersten kölschen Text geschrieben aus Liebeskummer. Ja, wollte mir eigentlich...
Da kommen wir noch drauf auf den Liebeskummer.
Ja, auf ein Album, das ich mir nicht leisten konnte. Ja. Das wollte ich eine Nummer nachspielen, können wir gerne später drauf kommen. Ja, und dann ging das auf einmal, ja, das ist gut, da musst du mehr von machen. Ach, ja. Dann habe ich mehr davon gemacht. Und das eins nach dem anderen. Wir hatten keinen Karriereplan. Das war wirklich, das war dann natürlich nachher, wie du eben schon sagtest, diese Familienplanungsgeschichte und wie das dann Karriere-Dinger. Das logisch, also nach dem ersten Album, erste Umbesetzung, weil der Bassist, der arbeitet am Finanzamt. Wenn wir da Freitag, Samstag, Sonntag durchgespielt haben und er kam dann montags morgens da mit Panda-Bär-Augen ins Finanzamt rein. Oder einer wurde gerade Vater, ein anderer musste den Betrieb seines Vaters übernehmen. Und das ging alles nicht mehr. Dann musste man umbesetzen. Da ist dann Gott sei Dank der Major über den Weg gelaufen. Ja. Und ja, so entwickelt sich eins nach dem anderen. Das ist das Schöne bei uns. Das entwickelt sich alles organisch. Das habe ich auch immer durchgehalten. Ich habe nie irgendwelche Gewaltumbrüche gemacht. Lass mal gucken, dass man das Hirsch ineinander fließen kann. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Gott sei Dank, vielleicht war das Erfolgsrezept.
Benjamin, gab es irgendwo einen Moment, wo du, den du jetzt heute noch damit verknüpfst, dass du sagst, das war der Moment, da wusste ich, alles klar, von der Musik werde ich leben?
Ja, das war so, und einige andere Gedanken zu dem Thema, das war halt, als wir auf der Loreley gespielt haben. Rockpalast Loreley, 28. August 82. Ja, wow, was geht denn hier eigentlich mit uns ab? Da haben wir ja überhaupt nicht mit gerechnet. Das scheint irgendwie ein bisschen länger zu dauern, was wir da tun. Da haben wir halt nicht gedacht, dass das jetzt, dass ich irgendwann mal hier mit euch sitze und über 50 Jahre Bab rede.
Das hätten wir auch nicht gedacht.
Nee, und das war auf der Loreley. Ich weiß noch, diesen atemlosen Moment. Ich stehe da, sehe diese riesen Kulisse da und mir wurde bewusst, das läuft jetzt in ganz Europa live, was wir da tun. Und wir haben uns ja eigentlich mehr oder weniger, also einige von uns, Schmal und ich auf jeden Fall, dass wir damit überhaupt durchkommen. Wir sind Amateure, wir sind blutige Amateure letztendlich. Und wir waren noch keine Kollegenband. Ja, ja. Also so, wo die Kollegen alle das staunen. Boah, was hat der alles drauf oder so. Ja. Also ich für meinen Teil, ich war froh, wenn ich meine Akkorde behalten habe. Ja, geschweige denn irgendwie innovativ irgendwas zu machen. Und das, das hat sich dann auch alles in die richtige Richtung entwickelt.
Ja. Gibt es einen Stichtag, wo man sagt, das ist der Gründungstag von BAP vor 50 Jahren?
Der Gründungstag, ich sage immer, das ist dieser Tag, der 19. Juni 76 war der Tag, als der angerufen hat mit dem Hühnerstall. Ja? Und dann an dem Abend vorher war dieses Fußballspiel, vier Kölsche Tore und der Morgen danach. Der Morgen danach war das Gründungstag, weil wir haben natürlich schwerst gefeiert damals. Das war Europameisterschaft, Halbfinale und der Schön hat einfach keine Kölner aufgestellt. Und dann hat er dann doch den Heinz Floh noch eingewechselt und dann danach noch Dieter Müller. Und die haben insgesamt dann vier Tore geschossen. Und die Feierlichkeiten im Hause Niedecken waren natürlich immens. Ja? Und ich musste aber um 10 Uhr morgens erscheinen zum Zivildienst. Und Telefon ging und ich denke, oh, das ist meine Vorgesetzte, eine sehr resolute Spanierin. Es war schon 10:10. Der musste dran gehen und irgendwie beschwichtigen. Geh dran und dann ist das der Saxello, der mir die Sache mit dem Hühnerstall erzählt. Ja, ist klar, wir kommen vorbei, mach das, ist klar. Das ist der Gründungsmythos, aber es ist kein Mythos, genau so war's.
Ja, dann, liebe BAP-Fans, macht euch ein Kreuzchen im Kalender. Am 19. Juni ist das eigentliche Datum. Haben wir auch zu früh gratuliert, aber der Band kann man doch jetzt schon gratulieren. Das ist kein Problem. Den Meilenstein Podcast gibt in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Benjamin, heute geht's um BAP Live. Wann hast du BAP das erste Mal live gesehen?
Ich habe extra nochmal nachgeschaut und BAP waren tatsächlich mein allererstes Live-Konzert. Das war 1994 auf der Pixibel-Tour in Koblenz und ich war mir nicht ganz sicher, ob jetzt ihr als BAP das wart oder eventuell die Hosen, die waren nämlich damals mit der Kauf-mich-Tour unterwegs. Also ihr wart am 26.01.94 in Koblenz, da war ich, das war mein erstes Konzert und die Hosen waren dann im Juni.
Wahnsinn. Da war ich aber auch in Koblenz, habe ich auch da in Koblenz gesehen. Wir waren ja immer befreundet und ich bin da mit meinen beiden Söhnen hingegangen, die große Tote Hosen und Ramones-Fans waren.
Ja. Guck mal, da haben wir uns sogar gar nicht getroffen.
Ja, komisch.
Über die Ramones reden wir übrigens demnächst in Meilenstein schon sehr bald.
Ja. Nein, also das war das erste Konzert, Pixibel-Tour und ab dem Zeitpunkt war ich auch gefangen. Also ich war damals mit meinem Bruder und meinem Vater dann da, ich war 14, von daher eben relativ jung und mein Bruder, der hatte mich dann an BAP rangeführt mit der Von Drinnen und Nordrusse und dann hat uns mein Vater halt begleitet und dann sind wir da gewesen, großartig.
Schön, also Wahnsinn, das ist eine große Ehre, dass das erste Konzert war, das du so erlebt hast. Meins war ja noch tatsächlich an meinem 16. Geburtstag die Rolling Stones in der Kölner Sporthalle.
Auch da kommen wir gleich noch zu sprechen.
Ja, musste man
kleiner Spoiler.
Wenn ich mich recht erinnere, war mein erstes BAP-Konzert in der Hinterlandhalle in Dautphetal. Wenn ich mich recht erinnere, war das 1984. Ich war gerade 18 geworden und hatte zum Geburtstag von meinem Deutschlehrer und guten Freund und Musikerkollegen Franz-Peter Osterkamp das Buch BAP over BAP geschenkt bekommen. Inklusive Widmung und handschriftlich hinzugefügten Goethe-Zitaten. Nicht von Johann Wolfgang und auch nicht von Wolfgang, sondern eben von Franz-Peter. Habe ich jetzt bei der Recherche wieder ausgegraben und mich köstlich amüsiert. Ein Zitat aus dem Werther.
Der junge Werther, hervorragend. Ja, ist doch Wahnsinn. Sehr schön. Das Buch mag ich übrigens sehr, sehr gerne.
Ja, es ist auch total schön geschrieben.
Das ist so authentisch
aus euch rausgekommen.
Ja, ne? Alle wollten irgendwie, wir wollten ja nichts mit der Bravo machen. Das war ja auch so ein Ding. Bravo auf keinen Fall. Und dann
Jugendverblödungszeitung.
Genau. Und dann sollten Bücher bei uns geschrieben werden. Das war aber alles so fragwürdig. Und dann wisst ihr was, wir machen das selber. Deswegen heißt das Buch ja auch BAP over BAP. Alle haben was dazu beigetragen. Und bei mir war es dann eben das Tourtagebuch. Und Dautphetal ist dann, wenn das 84 war, ist es ja da nicht mehr drin. Nee. Aber da gibt es natürlich auch irgendwo einen Tagebucheintrag.
Ein paar Zahlen haben uns in der Recherche sehr beeindruckt. Sollte man sich auch mal vor Augen halten, Benjamin.
13 Nummer 1 Alben, sage ich dann nur. Das ist mehr als die Beatles tatsächlich.
Die hatten aber auch nur 8 Jahre Zeit.
Das ist richtig, das stimmt. Weißt du, wer vor euch noch liegt?
Nee.
Peter Maffay ist ganz oben.
Ja.
Dann müsste Andrea Berg noch schlagen und die Amigos.
Ist ja keine Band. Es ist alle drei keine Bands.
Eben. Also ja. Da seid ihr eigentlich ja. Die Oberen.
Ja, alles in Ordnung. Aber auf solche Sachen kommt die Plattenfirma. Das haben wir, als wir den Rekord von Beatles eingestellt hatten, war ich gerade auf Sri Lanka. Meine Frau wollte eine Yogakur machen, oder Ayurveda-Kur, genau. Da sind wir da hin und dann kam auf einmal die Meldung, ey, wir haben den Rekord der Beatles eingestellt. Wie, welchen Rekord? Ja, die haben nur 12. Und wir haben jetzt auch 12. So, jetzt haben wir jetzt beim Satori-Album haben wir jetzt dann
genau.
13. Wunderbar.
Ja. Um die Geschichte von Bab bisher zu erzählen, bräuchte es nicht eine Folge der Meilensteine, sondern, Wolfgang, du hast schon angedeutet, eine ganze Podcast-Serie. Darum haben wir uns jetzt mal ein paar Tracks aus 50 möglichen rausgesucht, die für spannende Geschichten aus 5 Jahrzehnten Bab stehen. Sind auch Songs, die noch gar nicht mal so oft besprochen worden sind, aber es mal verdient haben.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Die neue Livebox hat 4 CDs oder auch 6 Scheiben feinstes Vinyl am Start. Der Opener geht ganz weit zurück. Jetzt muss ich gucken, ob ich das einigermaßen gut hinkriege. Höckes Singe Band in der Stadt.
Höckes Singe Band in der Stadt.
Okay. Höckes Singe Band in der Stadt. Heute ist seine Band in der Stadt. Ein Kölner Junge erlebt die Rolling Stones und viele andere Bands und Künstler. Wir haben es eben schon davon gehört, in einer Halle, die es heute nicht mehr gibt. Wolfgang, du hast die Songs selbst ausgewählt. Die Nummer war gerade auf dem Overall-Album entnommen als Studioversion auf Comics and Pin-Ups. Übrigens an meinem Geburtstag, dem 22. Januar 1999 erschienen.
So ist das mit den Geburtstagen.
Wie bist du bei der Auswahl der Live-Songs vorgegangen? Die Stones und deine anderen Helden stehen mit diesem Song quasi am Anfang. Von was hast du dich bei der Auswahl leiten lassen?
Also zunächst mal der Gedanke, möglichst wenig von der vorigen Tour zu spielen. Natürlich die Songs, die auf jeden Fall sein müssen, ist ja klar.
Ja.
Verdammt lang her, wirst du nicht weglassen können oder Zauberer auch nicht und Kristallen hat auch nicht. Ja. Und mal gucken, was alles so ist. Und das ist wie bei jeder Tour, gucke ich mir die Rückseiten der Alben an und dann mache ich mir Notizen, ach, das könnten wir mal wieder spielen und so. Und dann gucke ich dann die Live-Alben durch, welche Versionen es davon gibt. Und dann kam genau der Anruf von dem Mann von der Plattenfirma, ob ich eine Idee hätte, was man da machen könnte. Mhm. Also 50-50, 50 Songs aus 50 Jahren und eben das dann auch in dem Booklet erklärt, wie mein Prozess da abläuft, was ich da wie ich mich damit befasse. Ich muss sagen, für diese Tour, weil ja auch dieses Album erscheint, ich habe mich noch nie so gut drauf vorbereitet wie diesmal. Das war schön. Das war also dann auch wirklich Sachen entdeckt, wie sie hintereinander passen. Dann nachdem diese Stücke, oh ja, hinter die Nummer muss auf jeden Fall die Nummer. Das muss mal gucken, wie man das hingebogen kriegt.
Lena muss nach Anna kommen.
Ja, am besten dann noch Rita und Jupp, ja. Nee. Also wie das auch musikalisch dann funktioniert, das hat schon großen Spaß gemacht. Und dann eben auch ein schönes Booklet, kann man schon nicht mehr sagen. Ein schönes Buch mit, was ich auch alles selber gestalte. Habe ich mir wirklich meinem Gestaltungstrieb schön freien Lauf gelassen. Es sind 8 Seiten nur mit Tourpässen. Die erzählen natürlich auch eine Geschichte. Ja, 8 Seiten Tourpässe. Und meinst du, wie viele Leute gucken, oh, da war ich auch, da war ich. Sowas mag ich halt.
Also
ich mache das halt immer so, wie ich es gerne von meinen Helden hätte.
Ja.
Ich kann mich dann auch mit so einem Album und so einem Booklet kann ich mich auch richtig hinsetzen und bitte nicht stören an die Türe hängen und das von vorne
bis hinten. Das ist leider ja ein bisschen verloren gegangen heute, ne? Das,
ja, bei uns
gut,
nicht.
Dass es so, ja eben. Also im Allgemeinen, dieses haptische, dieses Gefühl für etwas.
Ja, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also sind wir auch von Anfang an, haben wir das auch richtig gemacht. Also wir haben immer gute Booklets gehabt. Am Anfang war ja noch die Schwierigkeit, dass die Leute kein Kölsch konnten. Ja. Also da musstest du ja irgendwie was Erklärendes dazu tun. Und wenn es einfach nur kleine mit dem Rapidographen gezogene kölsche Übersetzungen waren bei Worten, die in München keiner kennt. Also was zum Teufel ist Hirsch, was sind Pens? Ja, also, da musst du schon dran schreiben, dass Hirsch ist in aller Ruhe und Pens sind Kinder. Da musst du schon dran schreiben.
Ja. Wenn du die Sachen so hörst, also mir geht das so, immer wenn ich irgendwelche Aufnahmen auch von meiner Band zum Beispiel höre, ich höre ständig die Fehler, die wir machen.
Ja.
Geht dir das auch so?
Ja klar, das geht mir vor allen Dingen dann, wenn ein Album neu ist. Mhm. Ich kann das gar nicht wertfrei, ich kann das überhaupt nicht wirklich hören. Also das ist schön, wenn ein Album so ein bisschen älter ist und du denkst den ganzen Kram nicht mehr und dann kommt es dann trotzdem, gleich kommt die Stelle, das gibt es natürlich auch noch, aber das ist unmittelbar, wenn das Album erschienen ist, Gott sei Dank weiß ich mittlerweile, dass das dann sich später wieder versendet. Aber das kann einem die ganze Freude an der Musik auch platt machen. Dieses, oh nein, jeden Moment kommt das.
Ja. Genau. Weil man hört es immer wieder. Ne? Das ist dann,
das kenne ich, das Problem. Ja. Eigentlich ein schöner Song, aber warum treffe ich den Ton nicht? Benjamin, wir hatten es ja vorhin von unseren ersten Bub-Live-Erlebnissen. Deine Lieblingsband, die Rolling Stones, sind ja durchaus was mit Bub verbunden ist irgendwie, ne? Also nicht nur als Vorbild. Da ist diese rohe Kraft und Energie, die wir so geschätzt haben, auch gleich ganz am Anfang, als die Band noch neu war.
Ja, das ist, also es kommt von Anfang an kommt was rüber. Weil das ist einfach so dieses, das, was Bub eben ausmacht. Dass man einfach mitbekommt, ihr steht auf der Bühne, ihr habt Spaß und vor allem das Publikum hat auch Spaß. Ja? Das ist also einfach wirklich so diese Symbiose. Und da sind dann, also wie damals bei dem ersten Konzert, das war für mich Wahnsinn, da sind tausende Leute und die singen dann Kölsch mit, wo du eigentlich vielleicht auch erstmal gar nicht weißt, was du da eigentlich mitsingst, aber da kommt so viel rüber. Und vor allem finde ich diese Mischung einfach toll. Also ähnlich wie bei den Stones ist es ja immer so ein, einerseits halt eben habt ihr diesen Sound, diesen richtig fetten Rock-Sound und ich würde auch so ein Stück weit dieser internationale Sound, der ja damals vielleicht auch eher von Major noch kam, vom Songwriting her, aber auch eben dieses Singer-Songwriter, wo dann einfach die Songs glitzern und funkeln. Ja. Und das ist das Schöne, diese einfach...
Ja, das hat sich wunderbar ineinander gefügt. Also das war toll, als der Major die Band zum Rocken gebracht hat und trotzdem auch darauf geachtet hat, dass es songdienlich bleibt. Dass es wirklich, dass man die Geschichten hören kann. Das war schon diese unbändige Spielfreude, die war natürlich großartig. Also wir haben teilweise, wenn wir auf Festivals gespielt haben, die Band, die nach uns gespielt hatte, die hatte ein Problem. Ja, das waren vielleicht unglaublich gute Musiker, aber die waren dann eigentlich nach uns furzlangweilig.
Ja. Mhm. Das legendäre Fritz, what the hell is that, ne?
Ja, genau, dieses Ding. Ja, das war...
Erzähl mal. Ich glaube, das kann Wolfgang besser erzählen.
Ja, das war... Fritz Rau hat uns ja engagiert, für zweimal von Stones zu spielen. Ja. Sie einmal das Konzert, was nicht so gut lief, im Müngersdorfer Stadion. Diese Band, die jetzt überall im Radio läuft, die kann man da mal verpflichten. Und dann vielleicht verkaufen die ja noch ein paar Tickets. Dann haben wir gesagt, also wenn, dann machen wir das an beiden Tagen. Und dann haben wir das an beiden Tagen gemacht. Und siehe da, der zweite Tag wurde auch voll. Und wie Fritz Rau mir erzählte, ist er mit Jagger genau ins Stadion eingefahren mit einer Limo, als wir verdammt lang hergespielt haben. Und da kam die Frage, what the hell is this, Fritz? Weil das geht natürlich nicht, dass eine Band, die mehr oder weniger zum Einlass spielt, schon dermaßen abräumt. Ja. Und er hat ihm das dann erklärt. Das war der Typ, den ich dir in Frankfurt noch vorgestellt habe. Da gibt es ein Foto von. Ja. Ach, dann wurde das verstanden und es war dann und es war auch nett. Sie haben am zweiten Tag dann uns nicht die Lautstärke gedrosselt, was man in so einem Fall kann. Sondern wir haben zwar nicht die volle Lautstärke gehabt, aber am zweiten Tag haben wir genauso wieder das Ding gerockt.
What the hell is this, Fritz? Geiler Bandname, muss ich mir merken.
Ja.
Wenn ihr eure neue Box veröffentlicht, wo da Fragen aufkommen. Das legendäre Best Demnächst Album, das war ja so der Einstieg in euer Live-Programm und das ist nicht dabei.
Nein, muss man also dazu sagen. Es gibt in dieser Umbesetzungsphase Ende der 90er gab es einen Auflösungsvertrag mit den Leuten, die rausgegangen sind. Mhm. Und da steht drin, dass man keine Tonträger aufnehmen darf oder veröffentlichen darf, wo die alte Besetzung bis 98 drauf war, mit der neuen Besetzung. Das war vertraglich gesichert. Deswegen konnte ich auf diese ersten beiden Alben nicht zurückgreifen. Ist aber nicht schlimm. Mhm. Weil die Songs vom Bis zum nächsten Album, die haben wir ja alle im Satori auch gespielt. Also wir würden uns ja dann sowieso auf das beschränken oder auf das konzentrieren, was wir im Satori gespielt haben. Also die Fassungen sind ja gut. Ja.
Bei dieser dem Ursprungskrieg von der Zeitreisetour.
Ja, ja.
Bleiben wir mal bei Comics and Pin-Ups von 1999 und ein bisschen auch bei den Stones. Hier ist Psycho Rodeo, der Opener der vierten Vinylscheibe, die Live-Version aus Live und Deutlich, aufgenommen im Zirkus Krone in München am 8. Juni 2018. Psycho-Rodeo, geschrieben von Major Häuser und dir, Wolfgang.
Ja, ja.
Hier an der Gitarre, aber bei der Live-Version natürlich Uli Rode. Keith Richards gefällt das, nehme ich mal an. Was sagt Stones-Fan und Tulips-Gitarrist Benjamin Brendebach dazu?
Also der ist auch ziemlich sicher, dass Keith Richards das gefällt.
Ja.
Da muss ich, also ich finde, das ist halt einfach schöner. Das ist halt
war auch eine Hommage. Das war ja nicht abgekupfert, das war eine Hommage. Und dass wir dann 17 Jahre später nochmal für die Stones eröffnet haben, auch im Müngersdorfer Stadion, aber mit der Nummer auch mit angefangen. Da waren natürlich auch holländische Fans, die Stones gucken wollen, auf einmal kommt da eine Band und fängt mit dem Riff an. Habe ich erstaunte Gesichter gesehen, aber die fanden es alle so. Psycho Rodeo wäre ja eigentlich der Titelsong vom Comics and Pin-Ups Album gewesen. Aber kurz bevor das Ding dann vom Grafiker final gestaltet wurde, brachten Kiss, glaube ich, das Album Psycho Circus raus. Und ich dachte, scheiße, wir können jetzt unmöglich jetzt, ging auch hoch in Charles, wir können jetzt unmöglich ein Album mit irgendwas mit Psycho machen. Das sieht aus wie abgekupfert. Aber wir hatten die ganzen Illustrationen schon. Psycho Rodeo, muss man überlegen, wieso die ganzen merkwürdigen Reitersituationen in dem Booklet sind. Klassische Bilder von Rubens bis weiß der Geier was, irgendwelche merkwürdigen Comic-Geschichten, wo dann jemand auf etwas reitet, was eigentlich nicht geht. Mhm. Und das war eigentlich Psycho Rodeo.
Ja.
Ja, und dann habe ich, Scheiße, was mache ich jetzt? Dann habe ich durchgeforscht, wie kann man es denn noch nennen? Dann bin ich bei dem Song wieder so eine Sonntagmäue auf diese Zeile mit von dem Knacki, der da im Knast sitzt und der eigentlich nur Comics und Pin-Ups hat, um seine Langeweile totzuschlagen. Ne? Comics and Pin-Ups, das passt auch. Und dann haben wir das Album Comics and Pin-Ups genannt.
Aber das auch erfahren.
Das ist eine Garn, habe ich noch nie öffentlich erzählt.
Das Riff habt ihr nochmal recycelt, ne? Also zumindest Silver und Jolt. Das ist am Anfang so ähnlich.
Ja, ja, klar.
Das finde ich spannend, weil Silver und Jolt ist ja eigentlich vom Text her positiv, ne? Und Psycho Rodeo ist ja eher.
Ja, Psycho ist eigentlich lustig. Psycho Rodeo ist dieses Erstaunen, wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier reingeladen? Da gibt es ja auf dem Oval-Album gibt's diese lange Ansage davor, wo ich das den Leuten erzähle, dass wir das mal im Knast, und zwar in einem Heavy-Knast gespielt haben, in der Nähe von Dortmund, ich weiß jetzt die Stadt nicht mehr, also ein Heavy-Duty, und dann die ganzen Knackis saßen davor. Ich habe diese Ansage gemacht, dass man da manchmal irgendwo reinkommt und überhaupt, was machen wir hier, wo die Leute, und dann war auch während der Ansage, ich kam aber aus der Ansage nicht mehr raus, das war ja fast beleidigend.
Ja.
Und wo sind wir hier? Wo sind wir hier, René Rohr? Ja. Handicke Bett, Handicke zu Huss, ich glaube, ich muss hier wieder Russen. Das vor eine Katastrophe. Aber sie haben es mir nicht übel genommen.
Ja, im Gegenteil. Ich finde das sehr, eigentlich so gesehen, recht empathisch.
Ja, ja.
Aber man kann es natürlich auch anders verstehen. klasse, meine Frage erübrigt sich. Ich wollte nämlich noch fragen, ist das ein Horrortrip, ein Albtraum, eine Psychose? Wo befindet sich der Protagonist?
Der Protagonist befindet sich eigentlich in einer Situation, wo er nicht rausfindet. Mhm. Ja, und das natürlich dann jetzt, wenn du das jetzt in so einem Knast singst, ist das natürlich wieder eine andere Nummer. Und das ist natürlich auch oft, wenn du irgendwo spielst und sagen wir auf einem Festival, wo ganz andere Leute sind. Mhm. Wir sind irgendwann mal auf Festivals geraten, wo uns irgendjemand gebucht hat und wir haben nicht aufgepasst, dass das eigentlich fast ein Schlagerpublikum war. Und da denkst du auch, wo sind wir, hey, was da, hier waren wir ja noch nie. Ja? Und da musst aber irgendwie dann gucken, dass du die Leute kriegst. Und auch ganz am Anfang haben wir auch in Diskotheken gespielt. Es gab so Diskotheken, wo die ganz tollen Hechte ihr Schlüsselchen hatten und so ein Fach, wo dann ihr eigener Whisky drin stand. Und dann stehst du da und was spielst du denn für die Leute? Das war in der lauter die ganzen satirischen Stücke vom Solo-Gigs irgendwie, vom ersten Album. Was spielst du denn für die Leute? Und wir haben dann tatsächlich Sachen gespielt, so Songs wie Welle 333 auf dem Telefon, auf Honky Tonk Women und ein bisschen schneller gespielt. Und also so Dinger, die eigentlich Schlager waren, ja. Und die dann aber, oder richtiger, man muss immer wie Antik sein, auf diese Weise. Also so Dinge haben wir alles gespielt. Das fanden die Jungs dann aber auch okay mit ihren, ja, mit ihren Goldkettchen. Die fanden das auch okay. Ja.
Ist ein bisschen wie die Blues Brothers, ne? Die
dann, ja, das war so.
Wir spielen Country, wir sind eine Country-Band, ja.
Wir können Country und Western.
Genau.
Das Gegenteil war wahrscheinlich in Wacken der Fall.
Das war so süß. Also Wacken war so süß. Ich habe gestern einen getroffen hier an der Ampel auf der Zebrastreifen. Und er war in Wacken. Und zwar mit einer Band, Shentalica. Shentalica. Die haben ein ganzer Chor, die haben Metallica-Songs auf Shentis. Und er sagt, der war da und er sagt, er hat nachher geweint. Er war so, als wir dann am Schluss uns wirklich auch noch getraut haben, Grad Us zu spielen. Und die ganzen harten Typen haben alle Grad Us gesungen und geweint. Und er hat auch geweint.
Ach, wie schön.
Ja, das war so rührend.
Da habt ihr also nicht das Gefühl gehabt, fehl am Platz
überhaupt
zu sein.
Überhaupt. Es war, das haben wir aber schon, als wir da angekommen sind, haben wir gemerkt, die Leute. Das war ja auch, als der Hübi uns, der hat ja im Jahr vorher auch schon gefragt, komm, das hat keinen Sinn. Und doch, die sind alle mit euch aufgewachsen, die finden das super. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann, es war tatsächlich so. Also es ging schon, bei den ersten Songs gingen schon die FC-Schals hoch und Kölsche Flaggen und da stehst du da vor 40.000, 50.000 Leuten. Wow. Und dann am Schluss stand Bezug, aber eventuell Grad Us, da stand auch noch eine andere Nummer, die reingehalten, komm, wir machen Grad Us. Und das war... Ey, das war ein Erlebnis sondergleichen. Das war so unfassbar zu Herzen gehend.
Ja, das glaube ich. Was im Song Psycho Rodeo noch auffällt, sind die markanten Bläser. Das war neu, Bab mit Gebläse. Ja, ich hatte das auch noch nicht erlebt. Als ich am 31. Mai 2018 Bab in Trier in der Europahalle gesehen habe, das war schon ein besonderer Moment. Ich war ewig nicht mehr bei einem Bab-Konzert gewesen. Schon seit dem Männer All Glatt Album war meine Fanbegeisterung merklich abgekühlt.
Meine auch.
Ich habe es in einer anderen Folge schon erzählt. Jetzt wollte ich es noch mal wissen, also als Musikredakteur sowieso. Und meine Frau wollte Bab unbedingt mal wieder sehen. Also Familienausflug nach Trier, noch keine drei Stücke sind gespielt. Da drehe ich mich zu meiner Frau und sage sowas wie, Mann, sind die gut, richtig gut. Das ist nicht nur mir an diesem Abend aufgefallen. Und dieser Tatsache ist es überhaupt zu verdanken, dass es das Album live und deutlich gibt, Wolfgang.
Ja, also zunächst mal waren die Bläser dabei. Die waren deswegen dabei, weil ich kurz vorher in den USA war und habe ein Soloalbum aufgenommen, da waren Bläser drauf. Und entweder machst du die Bläser jetzt Fake City mit Computer oder irgendwas oder real existierende Bläser. Also haben wir die Jungs gefragt von Sing My Song, ob sie da mit sind. Ja, und dann haben wir noch mit geprobt und die Story, auf die du raus willst, die erzähle ich natürlich. dann haben wir geprobt in Kempten im Allgäu, haben dann auch ein Warm-Up-Gig gespielt und am nächsten Tag sollte der Tourstart sein. Das wär in Stuttgart gewesen. Und beim Frühstück am nächsten Morgen, der Trompete sagt, ich kann nicht spielen. Der hat irgendwie so viel Trompete gespielt, dass er sowas wie ein Geschwür an der Lippe hatte. Er konnte nicht spielen. Und dann habe ich mal gemerkt, wie professionell die drei Kollegen da sind. Dann haben die in Düsseldorf angerufen, dem die Partituren geschickt. Der ist im Zug nach Stuttgart gekommen, Soundcheck gemacht, noch nicht mal alle Nummern gespielt. Und dann hat er abends das Ding gespielt in Stuttgart. Das war unfassbar, sowas haben wir nie erlebt. Also sowas war. So, und dann am nächsten Tag dann in Trier war der dann auch noch wieder dabei. Und dann kommt es ja zu dieser Geschichte, dass die Fans ein Live-Album von der Tour wollten. Aber wir waren schon zu spät, um da irgendwas aufzunehmen. Das war alles schon gelaufen. Dann habe ich beim Schnalli angerufen, bei unserem FOH-Mixer. Und sagte, Schnalli, hast du irgendwas mitgenommen, irgendwas aufgenommen? Und da sagte der diesen wunderbaren Satz, ja, ab Trier war der gut. Da hat sich gelohnt, mal was mitzunehmen. Ab Trier war der gut. Das ist ein stehender Spruch bei uns wieder.
Wie witzig, dass mir das auch so aus dem Mund gerutscht ist. Da. Sehr schön. Hat mich meine Wahrnehmung nicht getrogen. Nee.
Das war auch ein wunderbares Erlebnis. Also das ist nach wie vor. Ich hatte das ja eigentlich nur für diese eine Tour vorgesehen. Ich hatte nicht vor, die Band jetzt noch um drei Leute zu erweitern. Ja. Aber das wäre Frevel gewesen, bei der nächsten Tour nicht wieder mit denen zu spielen. Also es wird ein bisschen teuer alles, das muss man schon sagen. Aber es lohnt sich. Es macht einen unglaublichen Spaß. Und die Erweiterung, weißt du, ist wie so ein Maler, der hat seine Palette mit so viel mit Farben drauf. Diese Farben sind schon klasse. Da kann man schon was mit machen.
Und vor allem, du hast ja gesagt, Bab hat sich ja so organisch entwickelt. Ja. Und wenn dann sowas mal reinkommt und du merkst, wow, da ist es aber jetzt ein Föhn, der da von der Bühne kommt, dann hast du natürlich, sagen wir mal, ist es schwer, wieder so ganz zurückzugehen,
wenn man
das
auch Lust, so gehört hat. Mhm. Das sind ja keine Beamten. Das sind zwar gestandene Studioprofis, die spielen ja alles vom Blatt, ohne jemals geprobt zu haben. Aber wenn wir mit Bab auf der Bühne stehen, dann ist das Bab. Und ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Leute jemals bei Bab gespielt haben. Das, was an dem Abend auf der Bühne steht, ist Bab.
Ja, du hast ja schon in der Born to Run-Folge gesagt, dass sich das Wort Originalbesetzung geradezu provoziert.
Originalbesetzung. Ich bin der Einzige, der die Originalbesetzung fehlerfrei aufzählen kann.
Okay.
Einer war nur beim ersten Auftritt dabei von der Originalbesetzung.
Ja, wer?
Afro Bauermann, der hat Percussion gespielt. Mhm. Wir haben zu dritt den ersten Auftritt gemacht, weil die Anlage hatten nur, da waren 3-4 Mikrofone und da konntest du mit 2 akustischen Gitarren und ein bisschen Kongas spielen. Den haben wir aber gemacht. Das war dieser Auftritt gegen den Bau der Stadtautobahn. Mhm. So, dann haben wir den gemacht und das war irgendwie geil. Und dann nach dem Auftritt ist der wirklich sehr lustige Afro-Bauermann zu den Sanyasins gegangen, mehr oder weniger ins Kloster, und da war der weg. Mhm. Hat nur den einen Auftritt mitgemacht, aber den hat er gemacht und das war super. Den habe ich dann wieder getroffen, irgendwann mal in Baden-Baden, da war der Direktor vom Sheraton oder irgendwas. Da stand der nachts, als wir eingeschaltet, stand der und hat sich weggeworfen, dass wir da ankommen und diese Erscheinung, der Afro, als Hoteldirektor, okay. Und es war super. Es war total nett.
Immerhin nicht im Sheraton Shanghai.
Aber, wieder eine andere Geschichte. Ja.
Namensgebend für ein paar Tage später, 50 Jahre Bab Live, war dieser Titel hier in der Studioversion auf Pixibe von 1993 und auf der neuen Live-Compilation vom Alles fließt Album 2018 am 16. August in Bonn aufgenommen.
Da, wo du bist, ist der Nabel der Welt. Weiß jetzt, was mir die Jahre gefällt. Es ist ein Nümer, die Kralle sind spitz. Und wenn ich falle, dann bist du um mein Netz. Ich halte dich fest, ich lass, ich nimm dich los. Da wo du bist, bin ich endlich zu Hus. Hätte ich da bloß von auch früher gewusst.
Das hast du aber nicht im Knast gespielt, oder? Ich will nicht mit diesmal.
Das kann sein, dass man das auch im Knast gespielt hat, aber auf jeden Fall nicht mit so einer peinlichen Ansage. Ja. Aber im Knast, Liebeslieder, funktionieren schon sehr gut. Also die armen Kerle hängen am Trocknen da, also das ist ja furchtbar.
Damit beantwortest du mir auch direkt schon eine Frage, das ist ein Liebeslied, oder?
Ja, natürlich.
Also weil öfters mal kolportiert wird, es geht eigentlich nur um Köln und so, aber... Oder?
Nein. Ja. Das ist ein Lied, das habe ich für die Tina geschrieben, ganz eindeutig. Das war, bin immer sehr oft nach Marokko gefahren. Und mein Freund Michael Bute, leider verstorben, der hat immer seine ganzen Winter und Frühlinge in Marrakesch verbracht, hat da auch ein Häuschen gehabt, mitten im Souk drin. Ich bin da mal gewesen, unfassbar. Und das war für mich immer so ein Sehnsuchtding. Warum soll ich jetzt blöde hier im Winter rumhängen? Ich kann da genauso gut nach Marokko fahren, Leben ist billig. Und dann, und von dem Moment an, wo ich die Tina kennengelernt habe, wollte ich nicht mehr im Winter weg. Auf einmal war auch alles ganz gut. Ist auch schön hier. Solange du da bist, ist der Winter auch schön hier. Ja. Wunderbar. Und dann habe ich dieses Ding geschrieben. Und das ist ja mehr oder weniger mein zweiter Versuch. Ja, also die Ehe mit der Carmen ist deswegen gescheitert, weil wir unterschiedliche Lebenspläne hatten. Ja. Das ging einfach nicht mehr übereinander zu bringen. Und wenn du dann irgendwann als Musiker nicht mehr auf zu Hause freust, dann war es das. Ja. Das ist so traurig wie nur was. Und ich glaube, der Negativpunkt bei Baderfeuer ist der, dass die Carmen das dann auch irgendwann mal gehört hat. Das hat mir total leid. Da habe ich nicht dran gedacht, dass die das natürlich auch zu hören kriegt. Hätte ich das bloß bei Nachfolger gewusst, ist ja fast auch eine Beleidigung für die Mutter meiner Söhne. Und das tut mir total leid. Allerdings hat die natürlich ein hammerliebes Lied gekriegt.
Ja, du kannst sauber. Ja. Vielleicht das größte Liebeslied. Ja. Baderfeuer, da fällt einem auf, das neue Album heißt Bader Später.
Ja, also ursprünglich, von der ursprünglichen Idee wäre es 50-50 gewesen. Mhm. Die Idee fand ich eigentlich auch ganz lustig, so 50-50. Und irgendwann wird dann so ein Ding, wenn du länger darüber nachdenkst, wird das so schal im Kopf. Also ein bisschen allerweltsmäßig, 50 Songs aus 50 Jahren, dann ist das auch noch 50-50. Und dann habe ich überlegt, solche Überlegungen mache ich in der Regel dann nachts, wenn ich nicht einschlafen kann. Wo könntest du dann jetzt mal, was muss noch gemacht werden? Und da stimmt einen anderen Titel für das Album. Was kann man, und dann mal so durchgegangen, welche Songtitel dann in Frage kommen. Und irgendwann hatte ich Bader Später. Und das fand ich deswegen so gut, weil das so schön lapidar ist. Mhm. Weil es eben nicht 50 Jahre Jubiläumstour und das heißt, wo du direkt schon anfängst zu schnarchen. Ja, 50 Jahre, was denn noch? 50 Jahre, ja super. Ja. Und dann dieses schöne lapidare paar Dach später, also 50 Jahre paar Dach zu bezeichnen, das fand ich schon sehr charmant. Und dann war es klar, ich konnte gar nicht warten, bis die Tina dann morgens wach wurde. Was hältst du denn von paar Dach später? Gut.
Du hast ja gerade schon angedeutet, die Geschichte und die Geschichten von Bab lassen sich auch entlang deines Lebens und deiner Lieben und deines Liebeskummers erzählen.
Ja.
Der Benjamin hat ein frühes Werk vorgeschlagen auf dem Affietaut-Album von 1980, Es helfe kann dir keiner, drauf. Und auf paar Tage später hören wir die Live-Version von Live und in Farbe. Das war 2008, aufgenommen in der Kölner Arena.
Wieder schön.
Das ist so ein krasser Unterschied zu der Studioversion. Da geht eine ganz andere Welt auf. Ne? So.
Ey. Das ist ein paar Jahre, auch ein paar Tage später.
Wenn du ganz kaputt bist, wenn du immer in der Fahrt ist.
Ich sehe die Jungs. Ich sehe den Jürgen mit seinen Filz. Hör natürlich auch den Helmut, der hammermäßig Gitarre spielt. Und vor allen Dingen kommt es wieder zurück, wo es herkommt. Zu Neil Young. Dieser Neil Young-Groove ist da drin.
Ja, ist leicht schleppend. Ne?
Ja.
Benjamin, früher Bab-Song, den du gerne dabei haben wolltest. Erzähl uns warum.
Weil das einer meiner ersten Lieblingssongs von Bab tatsächlich war und hat mich auch immer wieder mal in Liebeskummerzeiten durchaus
Wen
begleitet.
Nicht? Ja. Wer damals Bab gehört hat, oder?
Das ja, eben. Und diesen Tipp, Jank, der eine Trinke, Jung, den habe ich dann auch immer wunderbar beherzigt. Mein Kopf fand das nicht so gut, aber ich fand das gut. Aber genau das ist also, das ist das, was Bab für mich oft ausgemacht hat, oder beziehungsweise also Helfe kann der Kellner auf der einen Seite zum Beispiel, und auf der anderen Seite genauso schöne Situationen haben sich für mich auch damit verbunden. Also ja, da ist es dann von mir aus Kitsch zum Beispiel.
Ja.
Ich könnte mich reinlegen,
ja.
Verknüpfe das auch mit ja. Gefühlen. Und
Das ist ja, das Leben besteht ja ab und zu bewölkt, ab und zu regnet, ab und zu scheint die Sonne und so. Das gehört zum Leben dazu, auch diese ganzen Themen, ob es politische, furchtbare Horrorvisionen sind oder einfach vor lauter Glück nicht laut genug schreien kannst. Das ist alles drin in dieser, in dieser wunderbar emotionalen Musik drin. Und bei mir war das halt, das war ja der erste Song, den ich auf Kölsch geschrieben habe.
Ja. Wir hören gerade mal die Originalversion.
Wenn du ganz kaputt bist, wird ob immer einer vor dich und am de meinst, dass du an ihm hängst.
Aber ich könnte so aufnehmen.
Das Beatsstimmchen da.
Ja, ist spannend.
Wenn der Deckel auf der Kopf fällt.
Was ich an dem Song auch, und das ist der zweite Grund, warum ich den auch ausgewählt habe jetzt für hier, so toll finde, ist zu sehen, wie ihr einerseits vom Singer-Songwriter im Grunde jetzt auch in dieser Version, ne? Dann diese Major-Version, also auch auf der Best im Next zum Beispiel. Und heute geht es dann aber doch wieder ein Stück weit mehr zurück, ne?
Jetzt beim Dottori war das einfach, das stand als letzte Rettung noch auf der Setliste, falls die Leute nicht nach Hause gehen. Und das hat dann tatsächlich schon beim ersten Konzert standen Leute vorne, die haben die Setliste nicht gesehen. Die haben vorne gestanden und haben Helfe kann der Kenner gewollt. Die haben das, das gerufen, Helfe kann der Kenner. Dann, okay, da gehst du zurück und spielst die Nummer alleine. Spielst sie alleine mit der Mundharmonika, Gitarre, und dann singe ich die Nummer und habe auch vielleicht auch diese Geschichte noch erzählt, dass ich ja eigentlich von Neil Young auf dem Album, also Crosby, Stills, Nash & Young Album, Cowgirl in the Sand, wollte ich raushören, hatte aber keine Kohle, mir das Album zu kaufen. Habe ich da in meiner Küche gesessen, denke, ja gut, fängt mit einem Moll-Akkord an, fängt mit E-Moll an und dann geht's dann nach C-Dur und was kommt denn dann noch? Irgendwie D oder G, und dann habe ich so lange diese Akkorde vor mich hingespielt, bis mein Liebeskummer auf diese Akkorde geflossen ist.
Ja.
Und damit bin ich in Proberaum gegangen. Und dann kam dieser Satz von Hans Heeres: Das ist gut, da musst du mich von machen.
Mensch, der erste Song auf Kölsch war das von Bab. Kommen wir zum Thema, welches mindestens so komplex ist wie die Liebe: Amerika. Hier in der Version vom Overall-Album, im Original auf dem Album Amerika von 1996.
Da freue ich mich total drauf, wenn wir das spielen.
Fühlt sich so ein bisschen ein wie eine Nummer von Mark Knopfler, finde ich, von Atmosphäre, ne?
Den ich auch sehr mag.
Ja. Dieses Epische ist da drin, ne?
Ja, so habe ich das Ding auch immer empfunden. Also ich mag dieses Album Amerika auch sehr, sehr gerne. Das ist eigentlich so von dieser Phase mein Lieblingsalbum. Mhm. Da war ich auch sehr stolz drauf, dass wir das... Ist ja kein Geheimnis mehr. Wir haben ja 14 Jahre langes Tauziehen veranstaltet. Major in die kommerzielle Richtung, nicht in die andere Richtung. Und da haben wir uns aber wirklich so gut zusammengerauft bei dem Album, dass da von uns beiden das Beste drauf war. Jede Tour, die wir spielen, und da wir spielen nicht Amerika, bin ich eigentlich traurig. Und jetzt ist es natürlich dabei.
Sind also die Cats, Loren in der Nähe, Hansa auch dabei. Lorenz auf dem Panzer, der mit Tuge des 18, der hat uns befreit. Für den Hans und sie warnt, wieso haben wir bloß an all der Dressing.
Das ist ja eine beeindruckende Schilderung der hiesigen Wahrnehmung amerikanischer Soldaten direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird nicht so ganz klar, wer die Szene mit dieser Mischung aus Neugier, Bewunderung und Frustration betrachtet. Sind es Halbwüchsige oder Männer, die eben noch als Wehrmachtssoldaten den Kopf für den Scheiß hingehalten haben, wie es in dem Text heißt, an den sie glaubten. Auf alle Fälle finde ich, dass es atmosphärisch eine unheimlich dichte Nummer. Also ich habe es ja schon gesagt, so Dire Straits-mäßig ist es Kino für die Ohren. in vielerlei Hinsicht anregend und verstörend zugleich. Komme ich später noch drauf, aber jetzt erstmal weiter mit dir, Benjamin. Du hast nochmal die Frage zu der Sprache, zu der verwendeten Sprache in dem Song selbst.
Ja, was ich mich gefragt habe, ist, du hast ja in zwei Songs sozusagen kommt das N-Wort vor.
Jawohl.
Bei Jupp, da hast du es, glaube ich, ohnehin schon quasi...
In Jupp habe ich es mittlerweile, weil ich darauf verzichten konnte.
Ja.
Also, es wäre auch das lyrische Ich gewesen. Also mit der Entschuldigung kann man das auch machen. Aber es gab so viele Zuschriften. Dass ich, also da hänge ich jetzt nicht dran, habe ich was anderes. Und das geht auch, kein Thema. Aber jetzt bei... Bei Amerika geht's nicht, weil die beiden Jungs, die da stehen, also die waren nicht im Krieg, dafür war das noch viel zu kurz nach dem Krieg, die wären ja in Gefangenschaft gewesen ansonsten. Es waren junge Kerle, die sehen diese Gruppe von diesen GI-Trupp, der an St. Magdalenen über die Straße kommt und die kommentieren das. Der eine sagt zum anderen das und dann kommt dann irgendwie dabei raus, dass die haben uns einen Scheiß erzählt und die haben aber ihre Klischees trotzdem immer noch im Kopf, von wegen da drüben ist alles sensationell und die haben ihre Klischees, die haben die Lügen der Nazis und ihre Klischees ansonsten haben die auch und müssen sich jetzt ein neues Weltbild erschaffen und sehen das, wie diese Jungs da runterkommen und da kommt ja dann eben auch dieses N-Wort drin vor. Lorenz, haben sie auch dabei.
Ja.
Ne? Und da kann ich es nicht ändern, das geht einfach nicht, weil das N-Wort gehört sich nicht wirklich. Aber ich meine, John Lennon, Woman is a nigger of the world, einige andere haben das auch irgendwann mal gemerkt, eigentlich geht der Vergleich auch nicht mehr, eigentlich geht das nicht mehr.
Ja.
Und, gut, aber das ist halt im Wandel der Zeit, hat man auch andere Perspektiven darauf und kann dann sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Und an anderen Stellen ist das lyrische Ich einfach zu wichtig, dass man es aufgeben könnte.
Naja, weil es historische Sachen sind. So hat man gesprochen und wie will man... Es ist immer schwierig, die Geschichte nachträglich zu verändern. Ne? Wenn man die Geschichte darstellen will, muss man auch die Sprache darstellen können, um zu verstehen.
Das
gibt ja diese Geschichte von diesem Maus-Comic. Weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja,
die
doch.
Die Geschichte eines Überlebenden, der in den USA vom Lehrplan genommen wurde, weil NS-Schergen reden, wie NS-Schergen reden. Und dann sagen die Kinder, sollen die bösen Worte nicht kennenlernen.
Ja.
Und dann machst du natürlich Geschichtsklitterung, indem du einfach negierst, dass es das irgendwann gegeben hat. Das ist dann auch wieder problematisch.
Ja, das ist ein Riesenthema und ist auch gut, dass man das zum Thema macht, dass man darüber ins Gespräch kommt und andere Aspekte wieder kennenlernt. Das ist ja schon mit manchen Denkmälern ist das ja so. Willst du jetzt unbedingt ein Denkmal stürzen von jemandem, der nun wirklich kein Menschenfreund war, oder sagst du, lass es da stehen und mal gucken, vielleicht als Denkanstoß, wieso steht das eigentlich noch da?
Genau.
Also es geht hin bis zu kriegsverherrlichenden Kriegerdenkmalen.
So
in Hamburg gibt es ein ganz furchtbares, ein furchtbares Ding, wo ich nichts dagegen hätte, wenn das irgendwann mal gesprengt würde. Aber dann würde ich wahrscheinlich denken, ach scheiße, dann kommen die Diskussionen nicht mehr.
Ja, genau, und du musst was dagegen stellen.
Ja, genau. Also das ist, aber es ist interessant, sich darüber zu unterhalten.
Ja. Zurück zu Amerika. Für mich ist der Song sehr berührend, weil ich mich zurzeit gerade persönlich künstlerisch mit der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte meiner Familie befasse. Die Briefe meiner Eltern spielen da eine große Rolle. Einige der Zeilen aus dem Song könnten auch aus ihren Briefen stammen, aber es hat bei meinen Eltern sehr lange gedauert zu kapieren, dass sie befreit wurden und einen Scheiß geglaubt haben. Liegt vielleicht auch daran, dass sie schon ein bisschen älter waren und junge Erwachsene waren. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Wer gibt schon gerne zu, in seiner Jugend an Scheiß geglaubt zu haben? Und heute blicke ich nach Amerika und denke, wie kann das sein, dass die uns befreit haben, selbst in einen solchen Scheiß abzurutschen drohen? Es sind zwiespältige Gedanken zu Amerika.
Also das ist, wo bleibt denn da die Menschenkenntnis? Den siehst du doch und du siehst doch förmlich, dass der einen bescheißt. Also Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher. Das ist... Steve Bannon, der irgendwann gesagt hat, flirt the scene with shit. Das funktioniert ja. So viel Scheiße, so viel Lügen behaupten, dass man nicht mehr durchblickt, was ist jetzt fake und was ist alternative facts. Also das ist so unfassbar, und dass die Menschen darauf reinfallen.
Ja.
Damit, das wird ein großes Problem für die nächste Zeit noch. Ist jetzt schon ein großes Problem. Ja.
Der Song Amerika ist von 1996, die Live-Aufnahme aus dem Dezember 2001, kurz nach den Anschlägen vom 11. September. Für mich ist die Gitarre am Schluss sowas wie eine Vorahnung, dass doch etwas Bedrohliches und das Ungutes mitschwingt.
Ja, aber das haben wir natürlich nicht gewusst.
Nein.
Aber für mich ist das auch ein großes Dankeschön an die Amerikaner, dass sie uns befreit haben.
Mhm.
Wirklich, es sind mindestens 300.000 Amerikaner sind gefallen nach der Invasion und um uns zu befreien.
Ja, ganz viele in der Eifel, ne?
Ja,
also das
ist ja,
eine riesige Metze, da weiß keiner
dankbar.
Was von.
Ich werde immer dafür dankbar sein.
Ja.
Egal, was momentan da alles läuft, aber ich werde immer dankbar sein.
Ja. Mein Vater war Wehrmachtsoffizier und er soll irgendwann gesagt haben, als die Marching Band durch Kassel marschiert ist, die amerikanische, kein Wunder, dass die den Krieg gewonnen haben, die haben mehr Schmiss.
Geiler Satz.
Ja, Humor hat er gehabt.
Ja.
Auf jeden Fall. Wo wir gerade in Amerika sind, in der Meilensteine-Folge zu Springsteens Born to Run, haben wir ja schon von der Freundschaft von Wolfgang und Bruce Springsteen berichtet und wie sehr Bruce neben Bob Dylan Einfluss auf das Songwriting von Wolfgang Niedecken hatte und hat. Das hört man auch bei At Level is an Autobahn. Habe ich das richtig ausgesprochen?
At Level is an Autobahn,
war super. Im Studio-Original auf Half So Wild von 2011. Auf ein paar Tage später ist es die Version aus Volles Programm, ebenfalls von 2011.
Zurück auf die Autobahn.
Wolfgang, das Level ist in Autobahn, die Geschichte von Bub als Roadmovie mit vielen Erinnerungen an das Tourleben, mit all seinen Ambivalenzen, so könnte man den Song vielleicht beschreiben. Und hinter all dem lugt die Poesie und der Sound von Springsteen hervor. Aber jetzt erstmal eine Frage an den Musikjournalisten Benjamin. Habe ich das richtig eingeordnet?
Würde ich jetzt so sagen, ja, hast du richtig eingeordnet.
Es war bewusst, also genau wie Psycho-Rodeo eine ja. Stones-Hommage war, ist das ein Springsteen-Hommage, gar keine Frage.
Ja, und es ist einfach auch dieses Geschichtenerzählen. Ne?
Ja,
es ist ja weniger so, finde ich sogar das Musikalische, aber so das Geschichtenerzählen.
Ja. Also die Situation gab es ja, ne? Wir waren auf Tournee, hatten irgendwo in Baden-Württemberg in der Provinzstadt gespielt, ich weiß nicht mehr welches war. Und ich hatte ein Hotelzimmer, wo daneben eine Ampel war. Und die Ampel ging immer rot, gelb, grün.
Was Ampeln ja, so zu machen
vielleicht? Nein, Entschuldigung. Und die Farben waren bei mir an der Zimmerdecke immer.
Ah.
Und da könntest du ein Lied draus machen. Habe das notiert. Und am nächsten Tag habe ich dann die ersten Zeilen geschrieben. Und dann, was machen wir da für eine Musik drauf? Und dann, ich glaube, die Musik ist sogar von mir. Genau, stimmt. Und dann haben wir das hier aufgenommen. Hier drin, genau. Hier drin haben wir das aufgenommen. Und es wurde wunderschön umgesetzt. Alle hatten Spaß an der Nummer. Ja, auch so Rückblicke wie Aids nur bis nach Wuppertal. Später überall.
Ja. Wuppertal war eine Eikel.
Ja, genau. Und das war ja dieses Wuppertal tatsächlich. Als zum ersten Mal ein Anruf aus Wuppertal kam, dass wir da spielen sollen. Mhm. Die verstehen es doch gar nicht. Das sind ein paar Meter von Köln etwa. Dann sind wir tatsächlich, haben uns verstanden. Die hatten das erste Album schon.
Ja.
So, und dann haben wir das gemacht. Aids nur bis nach Wuppertal.
Aber das ist so eine Tour-Inspiration gewesen und Songschreiber fürchten solche Inspirationen ja zum einen oft, weil man nicht weiß, wann sie kommen und andererseits liebt man die auch, weil aus einem kleinen Eindruck eine ganze Geschichte werden kann.
Ja, man muss halt sammeln. Also es ist ja, nicht alles führt dann auch zu einem Song. Manchmal geht dann auch schon bei der zweiten Strophe merkst, das wird jetzt dann, vergess es. Ja. Oder kommt noch wieder Vorlage oder was. Aber das Ding, das war eins von denen, die auch so ein Ding. Ich sitze auf dem Sofa und gucke Konferenzfußball, ja, und irgendwelche Spiele, die mich nicht interessieren, Ton weg, gemutet und klimpe auf der Gitarre rum.
Ah ja.
Und das war, glaube ich, so eins davon. Auf der Gitarre rumgeklimpert, das wäre doch eigentlich die Musik für dieses Ding mit der Ampel. Das wäre so eigentlich, ein, ja. ist auch heute noch. Ich weiß gar nicht, was da für Akkorde sind. Ich weiß nur noch, wo ich da hingegriffen habe und wie ich einen Finger nach dem anderen weggelassen habe. Und dann
das ist immer sehr schön, wenn man gar nicht drüber nachdenkt. Das Gefühl kenne ich auch. Ich weiß sowieso nicht, was das für Akkorde sind, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, vor allem, da kommen dann auch die Songs raus, die man eigentlich nur selber spielen kann. Ne? Du musst da gar kein super Gitarrist für sein. Du spielst das irgendwie komisch. Das wird niemand so spielen können.
Unser Schlagzeuger hat neulich mal zu mir gesagt, ich weiß, du weißt nicht, was du da tust, aber du machst ganze Landschaften auf.
Ja, das ist doch total super. Süß. Das ja, so, das soll doch sein. Ich meine, Rock'n'Roll ist ja nun eigentlich die Gossenmusik. Ja. Da meinst du, von denen hätte irgendeine Harmonielehre gelernt oder was? Nix.
Und das lass das mal nicht Katharina Heinius wissen.
Also, wird ja auch schon mal gefragt, was ich in meinem nächsten Leben anders machen würde. In meinem nächsten Leben würde ich Noten lernen, mit Sicherheit. Und würde mich auch mal schlau machen über Harmonielehre. Aber ist jetzt zu spät. Aber
ganz ehrlich, ich habe angefangen mit klassischer Gitarre zu spielen und habe halt Noten gelernt. Und als ich dann angefangen habe mit E-Gitarre, da fiel mir das so schwer und das bis heute Songs zum Beispiel einfach, wie du eben gesagt hast, den Akkord rauszuhören oder sowas, das kann ich nicht. Ich krieg es nicht hin. Ich kann dir vom Blatt kann ich dir fast alles auch noch auf der Konzertgitarre spielen. Aber einfach nur hören und spielen kann ich nicht. Und ich glaube, das ist einfach tatsächlich, wenn du dann zu sehr da, genauso, ich brauche heute noch eine Setlist, wo die Akkorde zumindest draufstehen. Ja, ich kann die Songs auswendig, aber ich muss sie da liegen haben.
Ja, klar.
Und das kann ich total nachvollziehen. Try and Error. Es braucht halt auch mehr Zeit, als wenn du wüsstest, was du tust.
Ja, ich habe nur dann manchmal die Leute oder beneide die Leute, die das eben so einfach instinktiv können. Einfach.
Also ich bin bei der Band tiefstapelnd, ich bin froh, dass sie mich mitspielen lassen. Manchmal habe ich so, scheiße, ich störe ja eigentlich nur, oder was?
Aber du hast so eine schöne Düsenberg-Band.
Ja, die haben sie mir gegossen meist, weil ich hatte Rückenprobleme und dann haben die mir eine ganz leichte Gitarre gebaut.
Sehr schön.
Und das ist super, wunderbar.
Babs sind ja keine Band, die ums Verplatzen nach Radiosingle-Hits sucht und solche strategisch plant. Es gab eine Zeit Mitte der 80er, da war dieser Weg durchaus ein Disput wert in eurer Band. Du hast es ja schon erwähnt, da ging ja die Richtung so ein bisschen auseinander mit Major. Und wenn dann doch mal Hits am Start waren, gab es ernste Themen, Kristallnacht oder verdammt lang her, aber eben auch satirisch komische, wie der größte Bab-Hit von 1986 bis heute. Einer der am häufigsten gespielten Songs von Bab im Radio. Time is Cash, Time is Money, die Club-Urlaubssatire vom vorhin schon erwähnten Allmänner-Allglatt-Album. Hier in der Version mit den Kölner Kollegen von den Black Furs, live im Milowitsch-Theater 1988, jetzt auch auf ein paar Tage später.
Auf linke Hände, die verdient sie spenden, fort ihr zaubert, Fingers, Kopf und Lände. Time is Cash, Time is Money. Mit diesem Jahr, der Heuer Föhn.
Wolfgang, Black Fös und Funde auf eurem Jubiläum, auf eurer Jubiläums-Compilation. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also dieses Stück habe ich geschrieben in der Türkei nach einem Erlebnis dieser Art, ja, wo auf einmal dann an diesem einsamen Strand plötzlich Leute mit einer Yacht gelandet sind. Die wurden dann auch an Land getragen. Das war so peinliche Situation. Also, die kamen aus dem Robinson-Club, einige 20 Kilometer entfernt von da, wo wir waren. Und wir waren allein in der Bucht. Ja. Und da habe ich mir alles angeguckt und habe gedacht, was ein Scheiß, was ist denn da los? Und dann habe ich dieses Ding geschrieben, hatte dazu aber keine besondere Musik. Ich hatte irgendwie irgendwelche Akkorde und da hat auch keiner dann im Proberaum, es war ja schon die Zeit, wo wir etwas auseinanderdriften, und keiner hat irgendwie da eine Musik zu beigesteuert. Aber das Ding gab's und der Mack, der Produzent damals in München, der viel mit Queen gemacht hat und Freddie Mercury-Alben solo produziert hat, Der fand den Text einfach geil. Lass uns mal gucken, ob wir da nicht was mit machen können. Und dann hat der irgendwo noch eine Musik rumliegen gehabt und hat vielleicht passt das ja darauf. Und dann haben wir das probiert und haben uns weggeworfen. Wir haben uns wirklich weggeworfen, wie das Ding auf einmal funktionierte. Und das ist ja eigentlich ein Fremdkörper auf dem Arm. Ja. Das ist, hat mit keinem der anderen Stücke irgendwas zu tun. Und dann hat aber
grundsätzlich natürlich schon, weil du, also jetzt nicht auf dem Album, aber du hast ja viele satirische Stücke.
Ja, ja, schon, Repertoire. Aber das war, solche Stücke waren einfach damals schon abgewählt. Ja. Also da kommt er wieder mit seinem Kneipenrepertoire an oder so. So, und dann hat aber dann der Chef von der EMI hat dieses Ding gehört und hat gesagt, das machen wir jetzt mal zum Hit. Und da hat, ich glaube, sämtliche Diskotheken an der Costa Brava damit und auf Mallorca damit.
Da weiß ich, kann sie
ja nicht. Und dann kamen die Leute aus dem Urlaub zurück und wollten dieses Ding haben. Und die haben überhaupt nicht gewusst, dass das Papp ist oder was. Time is Cash, was ist denn das für der? Ja, und auf einmal lief das auch wieder, Gott weiß wo, im Radio. Gott sei Dank, dass sowas auch mal so rum passiert. Ich mag die Nummer nach wie vor sehr, sehr gerne. Nur wir können die nur dann spielen, wenn wir einen Damenchor dabei haben. Ja. Also wir haben das bei zwei Touren oder da hatten wir zwei Chormädels dabei. Da haben wir es gespielt, aber davon gibt es keine Aufnahmen. Und dann fiel mir ein, ich habe das auch mit dem Major zusammen mit dem Blackfirst gespielt. Mal reinhören.
Ja.
Ey, Hammer. Und dann habe ich Tommy und der Erri, das sind gute Freunde von mir, habe ich angerufen. Ey, sag mal, könnt ihr uns diese Aufnahme vielleicht pumpen für dieses Album hier? Ja, ja, klar, logisch. Machen wir sicher. Und deswegen ist das jetzt auf dem. Ich freue mich total, dass es das Ding gibt. Und kennt ja jetzt hier bundesweit nicht unbedingt jeder Blackfirst live im Milovic Theater. Aber jetzt ist es da und jetzt können wir es überall mal hören und ich mag das Stück total gerne. Wird natürlich ein Problem, das auf Tour zu spielen, weil wir haben immer noch, die Anne kann nicht so singen und das ist das einzige Mädel. Wahrscheinlich werde ich mir das wieder mal abschminken müssen.
Ein ganz wichtiges Thema in den Songs von Bab über die letzten 50 Jahre sind wir Deutschen, die deutsche Geschichte, die Politik und Haltung in unserem Land und darüber hinaus. Wir haben ja schon bei Amerika kurz drüber gesprochen. Der Song Absurdistan vom Album Lebenslänglich ist von 2016. Hier eine Live-Version vom Live und Deutlich Album.
Mal im Vertrauen. Was soll der Scheiß? Wo doch wohl jeder bittere Wahrheit weiß. Von Hungersnöten, von Inflation, von Gottes Kriegern, von Korruption.
Noch kein einziges kölsches Wort bis jetzt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Gnadenlos vergeigt. Das Eis schmilzt und es scheint so, als ob der Meeresspiegel steigt.
Da kommt's.
Keiner weiß, wie lang die Deiche alle oder wann wir Zins um Zinseszins bezahlen. Viel zu lange haben wir alle akzeptiert, dass man Fakten einfach ignoriert. Schuld dazu und so, als ob nichts wird.
Ja, das ist ein typisches Lied, das mir nachts eingefallen ist.
Ja.
Je nachdem, ich gehe relativ früh, also nach den Nachrichten gehe ich pennen. Ich bin, wenn ich zu Hause bin, bin ich früh Einschläfer.
Okay.
Ja, und wenn ich dann, je nachdem, was ich gerade gesehen habe, dann wühlt mich das so auf, dass ich nicht schlafen kann. Und da in der Nacht bin ich dann wieder aufgestanden, habe das mal auf eine Musik, die der Ulle schon hatte, habe das auf diese Musik geschrieben, mein Zorn. Und zwar habe ich es auf Kölsch geschrieben, das ganze Stück. Und dann sind wir ins Studio gegangen und haben das Ding aufgenommen und ich habe mir mein eigenes Kölsch nicht mehr abgenommen. Ich kam mir plötzlich vor wie die Höhner als Politrockband. Das war irgendwie so, das war so, boah, das ist, ich muss das nicht auf Kölsch singen. Und dann habe ich mal versucht, auf Hochdeutsch zu singen und auf einmal habe ich es mir wieder abgenommen. Und beim Refrain ist es aber wieder durchgeschlagen. Ja. Also ich habe jetzt
da, wo der Song Fahrt aufnimmt,
wo der Fahrt, da ist dann, da kommt dann, da kann ich anscheinend kein Hochdeutsch mehr. Da muss dann auf Kölsch raus. Und das ist für mich eine unglaubliche Erfahrung gewesen, als wir in dem Studio standen, haben wir in Hamburg aufgenommen und ich gemerkt habe, das kann ich nicht so singen. Ich muss das anders formulieren. Und ich bin da so froh für diese Erfahrung, weil ich weiß, Klar, die Dialekte sind im Aussterben begriffen. Ich werde auch noch weiterschreiben können, wenn das kein Schwein mehr versteht. Ja. Weil ich habe ja auch kaum noch Leute, mit denen ich im Alltag Kölsch reden kann. Okay, ja. Meine Frau versteht es mittlerweile, obwohl sie aus Bayern ist. Aber ich habe selten in meinem Alltag Leute, denen ich begegne, mit denen ich nur Kölsch reden kann. Ja. Das ist ein instinktives Ding. Und so, mein Hochdeutsch eignet sich anscheinend auch für Bappmusik, wie man bei Absurdistan merkt. Ja. Ist auf jeden Fall eine weitere Farbe auf meiner Palette.
Okay.
Ich kann es, wenn ich es will, aber mal gucken, wie es weitergeht.
Absurdistan, wir wissen alle, was uns mit dem Klimawandel bevorsteht und trotzdem verhalten wir uns so oft, als ginge uns das nichts an. Bab waren über 50 Jahre am Puls der Zeit. Benjamin, nimm uns mal mit in die Themen der politischen Songs auf Bardach später.
Naja, letztlich wird da ja 50 Jahre Bundesrepublik verhandelt. Also, oder meinetwegen auch Weltpolitik, wenn man will. Ich meine, da sind dann 10. Juni zum Beispiel, ist ja mit drauf. Kristallnacht ist leider aktueller denn je. Wir hatten ja eben auch schon mal den Vergleich mit Springsteen zum Beispiel. Und das ist aber, also, was Springsteen ja auch in den USA macht. Er ist jetzt ja auch einer der ganz wenigen, die halt eben wirklich jetzt klare Kante zeigen und gerade in Minneapolis seine Tour dann beginnen wird. Und ihr wart auch immer da, wenn es wichtig war. Und das ist dann auch authentisch immer gewesen.
Ich kann es auch nicht anders. Es muss dann, muss raus und ich will die Leute ja nicht belehren. Ich will sie auch nicht überzeugen, dass sie eine bestimmte Partei wählen sollen. Aber ich will die Leute dazu kriegen, dass sie sich mit den wichtigen Sachen auseinandersetzen. Mhm. Alles andere wäre Politrock und Politrock bevormundet, das kann ich nicht ab.
Ja, das ist wieder was anderes, ne? Das ist eine ganz andere Geschichte, aber Hat denn deine Plattenfirma zum Beispiel irgendwie am Anfang oder in der Mitte irgendwo mal gesagt, mach mal weniger,
Nein. Also da das hat sich Gott sei Dank gleich keiner gewagt, aber ich mache sowieso, was ich will. Die Verträge waren so. Wir konnten immer machen, was wir wollten. Wir haben auch nie Zeiträume vorgegeben gekriegt. Ich muss jetzt nächstes Jahr ein Album, das ist vertraglich festgelegt. Mhm. Haben wir nie gemacht. Wir haben dann was gemacht, wenn wir gemerkt haben, okay, das ist was. Dann und Gott sei Dank. Da gibt's andere Kollegen, die haben vertragmäßig dann eben leider Scheiße abliefern müssen mit vielleicht zwei guten Songs und der Rest waren Füller. Und daran geht eine Band kaputt.
Ja. Mhm. Oder man heißt die Stones und macht den Cocksucker Blues, aber das ist wieder was anderes.
ein sehr cooler Move. Ja.
Ganz kurz noch, was mich im Moment so ein bisschen wundert oder was ich mich frage, wo sind die jungen Musiker heute? Also im politischen Bereich vor allem.
Ja, gibt's auch.
Aber sie werden nicht mehr so, zumindest, also klar, es gibt gerade im Deutschrap zum Beispiel, da ist es ja nochmal was anderes, da ist es aber auch eher weniger das Politische als das Soziale. Ist das weniger geworden? Ist das,
Also zunächst mal, also was sind junge Bands? Also ich finde, Kraftklub ist eine junge Band, obwohl sie natürlich auch schon lange im Geschäft sind mittlerweile. Ja. Das ist auch viel für eine Band, die davor nicht zurückschreckt. Die machen das. Ja. Also, und die finde ich auch sehr, sehr amüsant. Mhm. Die haben guten Humor. Ja. Mhm. Oder eine Band von wegen Lisbeth mach's auch. Das gibt schon junge Bands, die schrecken da nicht vor zurück. Annemarie Kantereit nehmen auch Positionen auf. Die haben jetzt nicht unbedingt politische Lieder, die richtig zur Sache gehen. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Die haben sich nie gedrückt irgendwo. Überhaupt erkenne ich mich in Annemarie Kantereit, erkenne ich die frühen Bab auch wieder. Die machen ihr Ding, lassen sich nicht reindrehen. Super, sensationell, sind authentisch, finde ich gut.
Wolfgang, ich war bei der Zeitreisetour und zwar in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, um nochmal darauf zurückzukommen. Das war keine rückwärtsgewandte Retro-80er-Show, sondern es waren die Songs in die Gegenwart geholt, so habe ich sie jedenfalls empfunden, inklusive der Themen, die man heute vielleicht anders sieht als vor 40 oder 50 Jahren. Du hast in den Konzerten auch immer wieder entsprechend Stellung bezogen, also du hast dich dazu geäußert in diesen Zeitreisenkonzerten. Wenn du so zurückblickst, zum Beispiel auf den 10. Juni 1982 und die große Friedensdemo im Bonner Hofgarten, eure abgesagte DDR, Erdtour, die Wiedervereinigung. Wie ist das, die Songs mit dem Wissen von heute und dem historischen Abstand zu singen?
Ja, also dieser Song, wieso wir die DDR-Tour nicht spielen konnten, den vertrete ich nach wie vor. Das war richtig, dass wir das gemacht haben. Der Situation entsprechend ging das nur noch so. Mhm. Das war, wir sind in die Situation reingeraten und wir haben uns sehr ungerecht behandelt gefühlt. Aber jetzt sagen wir mal, NATO-Doppelbeschluss sehe ich heute anders. Mhm. Das muss man auch zugeben können. Man muss auch...
man muss sich entwickeln können,
man
oder?
Muss sich entwickeln können, ja. Ganz genau. Also ich weiß heute mehr und ich weiß heute, dass dieses Gleichgewicht des Schreckens uns bewahrt hat über die Zeit. Das Gleichgewicht des Schreckens war gar nicht so, wie wir damals, wo wir alle vor Angst hatten. Wir haben damals uns kurz vor einem Atomkrieg gesehen, aber gerade die atomare Bewaffnung hat es irgendwie geschafft, dass man gegenseitig dann lieber
zum Glück,
doch nicht.
Zum
irgendwie.
Glück, ja.
So muss man natürlich auch sagen, welche Präsidenten waren denn da, wo
genau.
zugange.
Also, wie viel Rationalität war dabei, wobei ein Unfall hätte Missverständnis war ja knapp
ganz
davor.
Furchtbar, ne? Ganz furchtbar.
Insofern kann ich das aus der heutigen Zeit immer noch nachvollziehen.
Ich kann das auch total nachvollziehen.
Aber ich denke mir immer auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Diskussion mit meinem Vater, jetzt bin ich wieder bei dem Thema, also bei uns in der Familie waren diese Diskussionen total wertvoll. Also auch wenn man heute die Dinge vielleicht anders sieht und heute sich wünschen würde, dass so rationale Akteure am Start wären, hätte man jemals gedacht, dass Ronald Reagan einigermaßen rational gehandelt hat? Nein, hätte man nicht. Ein Mensch, der bei einer Tonprobe den Dritten Weltkrieg ausruft. Ja, heute lachen wir drüber, weil das ist ja harmlos gegen das, was wir gerade erleben.
Ja, ja.
Also das ist jedenfalls eine spannende Geschichte, Wolfgang. Und das finde ich, wenn man 50 Jahre lang Musik mit der Haltung macht, finde ich das groß, dann auch sich dem zu stellen, wie Themen heute gesehen werden und früher. Das ändert nichts an der Qualität der Songs, finde ich persönlich.
Nein, also ich hätte ja auch jetzt mich im Image entsprechend verhalten können. Dass da viele Leute denken, der Niedek ist ja für Frieden. Also wunderbar.
Ja,
wollen wir da mal nicht widersprechen und die Sachen einfach unkommentiert gespielt oder bei einigen Künstlern habe ich auch den Verdacht, dass sie besser wissen, aber immer noch so tun, als wenn sie naiv wären. Das kann ich dann irgendwie nicht so besonders ab. Also ich würde mich ungern naiv stellen, damit die Leute happy sind. Also da sage ich schon lieber, was ich meine. Und
wem das dann nicht passt, dann.
Der muss halt zu einer anderen Band gehen.
Ja.
Euer Jubiläum feiert ihr, beginnt mit einer Warm-up-Tour zum 50. und am 10. Juli im Rhein-Energie-Stadion zu Köln. Benjamin und ich sind am Start und viele andere wahrscheinlich auch. Dann im Herbst die Zielgeraden-Tour. Auf was können sich die Fans freuen? Ist die Live-Compilation die Vorlage?
Die Live-Compilation, also bis auf die Songs, die jetzt vom Alles fließt-Album, die wir auch spielen wir auch, glaube ich, zwei oder drei spielen wir davon auch. Davon gibt es keine Live-Fassung, insofern sind die auch nicht auf der Live-Compilation. Aber wir werden Ruhe vom Sturm spielen und genau Isado Odyssee wird stattfinden. Das gehört einfach dazu. Je größer das Konzert ist, desto wichtiger ist auch die Dramaturgie, dass sie die Leute nie aus dem Griff lässt.
Ja.
Und wir haben natürlich auch unseren berühmt-berüchtigten Liebeslieder im Sitzenblock. Das sind diesmal drei Stücke, aber die kennt jeder.
Okay, alles klar. Wir können uns denken, welche es sind. Aber habt ihr eine Überraschung vielleicht, die ihr uns schon so ein bisschen... Wir sind ja unter uns.
Ja, wir sind ja unter uns. Eine Überraschung.
Die man schon verraten hat.
Ja, also wir fangen mit Band in der Stadt an.
Ja.
Die ganze Vormusik geht auf Band in der Stadt. In die Richtung. Es sind nur Songs, die es schon gab, bevor die Stones in der Kölner Sporthalle gespielt haben. Also der Countdown habe ich lange dran rumgestreckt und du wirst jedes Stück, wenn du Bab kennst, wieso das gespielt wird. Ja, okay. Und dann, und lange habe ich dann auch an der letzten Nummer, was spielen wir als letzte Nummer? Und ich glaube, wir spielen das ultimative Abschiedslied. In dem Fall damals geschrieben für meine Sandgassenliebe, die ich dann mit Gratus verabschiedet habe.
Okay.
Und die Leute müssen am Schluss singen. Ich möchte, dass die Leute am Schluss des Konzerts sich die Seele nochmal aus dem Leib grölen können, wenn sie wollen.
Wir beide waren bei deinem verschobenen Geburtstagskonzert.
Ja.
Zum 70. Oder wart ihr ja nicht allein mit Bab auf der Bühne? Wir sind gespannt, ob noch mal jemand dazukommt.
Nee, das wird nicht sein. Das wird deswegen nicht sein, weil das würde eine ganz andere Tür wieder aufmachen.
Okay.
Der Elefant im Raum heißt ja Major.
Mhm.
Was würde das denn bedeuten?
Mhm.
Ich hab den in 25 Jahren einmal zufällig getroffen. Und dann steht der auf der Bühne und kriegt dann den ganzen Jubel ab, der eigentlich anderen Leuten gehört, die da 25 Jahre mit mir weiter betrieben haben und ihre tollen, großartigen Verdienste haben. Warum denn das? Warum muss das sein? Und das muss nicht sein. Außerdem wird das gar nicht wollen. Aber letztendlich, wenn er mich anrufen würde, würde sagen, ich würde gerne mitspielen. Natürlich lasse ich ihn mitspielen. Aber ich würde nicht fragen.
Okay, ja, also, alles klar.
Natürlich, weil, wie gesagt, ich verdanke ihm ganz viel.
Wolfgang, Benjamin und ich, wir wünschen euch alles Gute. Die ganze SW1 Meilensteine-Crew wünscht euch alles Gute. Feiert euer Jubiläum so richtig und natürlich lasse ich auch zum Geburtstag feiern. Und ich habe was mitgebracht und das ist für dich, darfst du auspacken. Es ist eine Assoziation zu unserer letzten Meilensteine-Folge, die wir zusammen gemacht haben. Nur auf der anderen Seite.
Zu den Folgen. Ein Fußball.
Nein.
Also wir haben hier schönes weißes Pergamentpapier. Ach nee.
Ja, da hat sich was rumgesprochen. Ne? Das ist aber nett. Das ist das Foto sehr, sehr nett.
Mein lieber Freund Josh Jörg Acker gemacht, mit dem ich auch lange in der Band gespielt habe. Der war Gitarrist und auch, er ist auch ein guter Fotograf. Und wir waren zusammen mit den Familien an der Ardèche. Und plötzlich sehen wir diese Enten und er hat einfach nur auf den Auslöser gedrückt.
Ohne Ende Enten.
Das ist gedrückt. Selbst gemacht, das Bild.
Das ist aber schön. Vielen, vielen Dank. Also ich bin ja vor allen Dingen Kastenenten-Fan.
Ja, ja? Das wissen wir.
Also,
die Kastenente ist babhistorisch
von so, also die in Rot. Hier dieser Himmelblaue, die in Rot, in diesem Rot.
Ja. Für alle da draußen.
Ich liebe diese Dinge.
Es sind... etliche. Ich habe es jetzt nicht gezählt, wie viele Enten es sind, aber es sind viele
das ist
kleine
ganz,
Entencollage.
Ganz freue ich mich sehr. Dankeschön.
Ja, bitteschön. Ja, Mensch, vielen Dank, Wolfgang, für wieder mal einen tollen Meilensteine-Podcast-Spezial heute zu 50 Jahren BAP und 75 Jahren Wolfgang Niedecken. Worüber wir heute leider nicht gesprochen haben, ist Fußball. Wolfgang ist Fan vom 1. FC Köln, Benjamin Gladbach-Fan, da komme ich noch dazu mit Eintracht Frankfurt. Ist schon eine heiße Mischung, schade eigentlich.
Aber kein Verein bei, den ich hasse.
Okay, wer mehr zu Fußball hören will, sei auf den Podcast unseres lieben und geschätzten Kollegen Arndt Zeigler verwiesen, der auch schon mal bei uns zu Gast war. All You Need Is Love aus Liebe zum Fußball. Warst du da nicht auch schon mal?
Ja, war ich. Also ich kenne den. Yeah. Wir sind befreundet. Ein wunderbarer Mann.
Unbedingt.
Einen wunderbaren Humor. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und ich habe schon immer Angst, wenn der FC gegen Bremen spielt.
In der neuen Folge ist der Musikjournalist, Moderator, DJ und Buchautor Markus Kafka dabei. Was für ein Zufall. Der war auch schon mal hier. Die Welt ist eben klein. All You Need Is Love. Wie uns gibt es den Podcast auch in ARD Sounds.